Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, liebe Gemeinden, am Anfang eines jeden Jahres treffen sich Christen aus Kirchen, Freikirchen und Gemeinschaften. Sie beten miteinander. Es ist die sogenannte Allianz-Gebetswoche. Jede Gebetswoche hat ein Oberthema. Dieses Jahr ist es dieses Thema Lebenselixier-Bibel. Ehrlich gesagt, es irritiert mich. Ich finde es irritierend. Ich habe nachgeguckt im Duden, was man denn unter dem Begriff Elixier versteht. Der Duden meint, das heißt so viel wie Heiltrank, Zaubertrank. Zaubertrank, das erinnert mich eher an Asterix und Obelix, an Galiläa oder Galiläa oder Gallia. Die Worte sind so dicht beieinander. Es irritiert mich. Heilkräuter, Heiltrank, Zaubertrank, das passt nicht so richtig zur Bibel, auch wenn da oft von Wunderbarem erzählt wird. Ein Elixier, so sagt mir der Duden und erklärt mir Wikipedia, ist ein in Wein oder Alkohol gelöster Auszug aus Heilpflanzen mit verschiedenen Zusätzen, quasi so ein verwässerter Extrakt oder ein Schnaps. Ob diese Erklärung wirklich besser ist, Lebenselixier? Ich vermute, mit dieser Aussage wollte man ein Schlagwort finden, das die Bibel beschreibt und damit deutlich macht, dass die Bibel etwas Außergewöhnliches, etwas ganz Besonderes ist. Quasi ein Geschenk, ein außergewöhnliches Geschenk. Karl Barth, dieser große Theologe, hat ein riesiges Werk geschrieben, die sogenannte kirchliche Dogmatik. 13 Bände umfasst dieses riesige Werk. Es ist mit eines, vielleicht auch das bedeutendste systematisch-theologische Werk des 20. Jahrhunderts. Karl Barth, geboren 1886, gestorben 1968, erlitt während seines Lebens zwei Weltkriege, die deutsche Katastrophe. An einer Stelle hat er diese Zeit verglichen mit einer Operation, allerdings ohne Betäubung. Wie hat er diese Zeit verkraftet? Wie hat er das überstanden? Sicherlich auch dadurch, dass er die Bibel förmlich verschlungen hat. Oder besser, die Bibel hat ihn verschlungen. In seiner 13-bändigen Dogmatik hat er ungefähr 15.000 Bibelstellen verwendet. Immer wieder hat er die Bibel gelesen, er war so ein unersättlicher Bibelleser. Die berühmte Barmer theologische Erklärung hat er im Alleingang verfasst. Er ist Wegweiser gewesen für Generationen von Theologen und Pfarrern. Er hat sie beeinflusst, geprägt. Am Ende seines Lebens hat er einen Vortrag gehalten. 76-jährig in Chicago sagte er Folgendes: Meine Theologie kann zusammengefasst werden mit dem Lied, das ich auf dem Schoß meiner Mutter gelernt habe. Jesus liebt mich ganz gewiss. Die Bibel sagt mir dies. Damit sind im Grunde zwei Stützpfeiler seines Lebens benannt. Dazwischen die Hängebrücke, über die er gegangen ist, über die sich sein Leben und Denken gespannt hat. Diese beiden Stützpfeiler haben ihn begleitet. Die Liebe des Christus und die Bibel zum Nachlesen. Gucken wir uns diese beiden Stützpfeiler etwas genauer an. Das erste, die Bibel des Christus, die Liebe des Christus. Zwischen der Niederschrift des Alten und Neuen Testamentes gibt es bekanntlich eine Schreibpause. Gott allerdings machte keine Pause. Im Gegenteil, er lief in dieser Zwischenzeit förmlich zur Höchstform auf, höchste Aktivität. Was er da tat, betraf im Grunde etwas ganz Außergewöhnliches. Es übertraf all sein Tun von vorher. Er nahm sich Zeit. Nicht Minuten, nicht Stunden, sondern Jahre. 30 Jahre genauer gesagt. Er wurde Zeitgenossen seiner geliebten Menschen auf diesem Planet Erde. Klingt wie ein schönes Märchen, ist aber dennoch höchst konkret. Als Kaiser Augustus im Rom saß, Quirinius Statthalter in Syrien war, da erschien in dem Juden Jesus von Nazareth Gottes Liebe auf Erden. Nur zur Klarstellung, was Gott damals tat, war nicht der Beginn der Liebe in dieser Welt. Das fing schon mit der Schöpfung an. Die Geschichte Israels bezeugt diese Liebe Gottes zu den Menschen. Das Neue, das Außergewöhnliche am Neuen Testament besteht darin, dass Gott nicht nur liebte, sondern dass er derart liebte, dass er seinen Sohn gegeben hat. Er verausgabte sich, er ging förmlich aus sich heraus. Er krönte seine Liebe zum Anfassen in der Liebe des Christus. Diese Liebe des Christus meint nicht eine emotionale Gefühlswallung, sondern eher etwas schlicht Sachliches. Erstens eine Umschuldung. Also die Nachricht, dass Gott alle Menschenschuld umschuldet auf den Namen Jesu Christi. Und das Zweite, Rettung. Also das Angebot an alle, die sich auf diesen Namen hin bekehren, erretten lassen. Rettung. Gott sei Dank für diese unaussprechliche Gabe, ruft Paulus in einem seiner Briefe aus. Das erste ist diese Liebe zu Christus und das zweite ist die Bibel quasi als Zugabe. Zu dieser unaussprechlichen Gabe gab es sofort eine Zugabe, die Bibel. Quasi der Extrakt dessen, wer denn dieser Christus gewesen ist, was er gesagt hat, was er gelebt hat, was er lehrte, was er tat. Er sagte, ich bin das Leben. Ich habe mir vor einigen Tagen einen Luftreiniger gekauft. Er filtert sogar 99,9% der Coronaviren aus der Luft in meinem Besprechungs- und Arbeitszimmer heraus. Natürlich lag eine Betriebsanleitung dabei, einige Seiten dick. Die Gabe des Christus, zu dieser Gabe des Christus, gibt es auch so eine Art Betriebsanleitung. Nicht einige Seiten dick, sondern 1200 Seiten Bibel zum Nachlesen. Diese 66 Schriften weisen auf diesen Christus hin. Die Schriften des Alten Testamentes tun es ständig in wachsender Erwartung. In der Erwartung dessen, was kommen wird, wer kommen wird. Das Neue Testament tut es in unauslöschlicher Erinnerung dessen, was geschehen ist. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude, so heißt es in einem Lied. Natürlich wird auch im Neuen Testament noch gewartet, sogar gesteigert gewartet, auf dass Christus offenbar, sichtbar werden wird. Diese Bibel hat Gott unter einem ungeheuren Aufwand quasi in unsere Bücherschränke lassiert. Wunderbar und trotzdem außergewöhnlich, denn wenn man diese Bibel aufschlägt, anfängt zu lesen, dann stellen sich Hunderte von Fragen. Und das ist gut so, dass wir Fragen haben. Mir sind eher die Leute suspekt, die keine Fragen haben und alles wissen. Die Bibel, sie wirft unendlich viele Fragen auf. Drei grundlegende Fragen möchte ich versuchen zu beantworten. Die erste Frage, kann man wirklich nur mit der Bibel Christ sein? Paulus erlebt das, dass es Menschen gibt, die ohne eine christliche Grunderfahrung Christen werden. Galatien. Christliche Gemeinden in einem Landstrich, sie wurden Christen, ohne Synagoge, ohne Heilige Schrift, ohne Moses, ohne Vorkenntnisse des jüdischen Glaubens. Das gab es damals, dass Menschen eine christliche Grunderfahrung gemacht haben, ohne jegliche Vorkenntnisse. Das gibt es heute auch, dass Menschen ganz überraschend Christen werden. völlig bibelfern. Das kann natürlich zu der Annahme führen, es gäbe grundsätzlich auch ein bibelloses Christentum, ein bibelloses Christsein. Der Heilige Geist scheint das ja zu schaffen. Aber die Kirchengeschichte und auch die Missionsgeschichte zeigt, wo Jesus hinkommt, kommt mindestens anschließend auch die Bibel hin. Wo aber die Bibel wegbleibt, geht auch Jesus wieder weg. Man kann zwar ohne Bibel Christ werden, aber nicht Christ bleiben. Und deshalb liegt den christlichen Kirchen so viel daran, ob im Konfirmandenunterricht oder im biblischen Unterricht Grundlagen zu legen, miteinander die Urkunde des Glaubens zu leben, die zu lesen, die Urkunde christlichen Glaubens miteinander zu erforschen, Fragen zu stellen, dieses Lebenselixier des Glaubens näher kennenzulernen. Und es hilft uns, Christus und die Liebe Gottes besser zu begreifen. Paulus erfuhr ja zu seinem Schreck, dass Christus in jenen galatischen Gemeinden seine gestaltende Macht verloren hat. Und jetzt fängt er an, Bibelarbeit zu betreiben. Und wer diesen Galaterbrief liest, der wird entdecken, dass 5-mal ausdrücklich davon die Rede, es steht in Klammern im Alten Testament geschrieben. 10-mal immer wieder diese Formulierung, dass alttestamentliche Zitate eingeflochten werden in diesen Galaterbrief. Wir merken, wie Paulus darum ringt. Klar, die Bibel, sie ist kein Zaubertrank, der den Leser irgendwie übermenschliche Kräfte vermittelt oder Erkenntnisse vermittelt, quasi mit Fingerschnipsen. Sie ist eher lebenswichtig. Das Zweite, muss die Bibel denn so dick sein? Wäre es nicht eine spürbare Erleichterung, wenn man quasi 75% der Bibel einfach rausstreichen würde, gleich mit dem Neuen Testament beginnt? Also, hätte Gott nicht Jesus in diese Welt schicken können, ohne diesen langen Anmarschweg mit Abraham, Isaak und Jakob, Mose, Josua, Saul, David und so weiter und so fort, quasi vom Himmel her direkt in Galiläa auftreten lassen. Was wären die Folgen? Ich denke, wir hätten einen Gott, der im Grunde etwas wie Angst in uns wachruft, weil er zu spontanen Einfällen neigt. Es wäre ein Gott, wo ich nie die Gewissheit hätte und weiß, was denn als nächstes kommen könnte oder würde. Ein Gott, auf den kein Verlass ist, der spontan heute so und morgen anders handelt. Er wäre kein Fels, keine Burg, keine Zuflucht, kein Schutz und kein Schild. Ein sprunghafter Gott. Und solch ein sprunghafter Gott bewirkt auch eine sprunghafte Frömmigkeit. Christsein mit ständigem Wackelkontakt. Die Geschichte Gottes ist keine Geschichte mit einem ständigen Wackelkontakt. Das Dritte. Ist die Bibel eigentlich wahr? Die Bibel ist ein einzigartiges Dokument der Geschichte Gottes mit der Menschheit über Tausende von Jahren hinweg. Geschrieben von ganz unterschiedlichen Personen, Persönlichkeiten, von Ärzten, Königen, Priestern, Theologen, Propheten und ganz vielen Unbekannten. Sie enthält Rezepte, Gebete, Gesetze, Briefe, Geschichten, Zusagen, Anweisungen, erotische Lieder, Rachepsalmen, Sprichwörter, Rätsel, Träume. Auch das kulturelle Umfeld der Bibel ist unvorstellbar vielfältig. Also, inwiefern können wir davon reden, dass die Bibel wahr ist? Sie ist wahr nicht im Sinne einer philosophischen Erkenntnis, eines philosophischen Wahrheitsbegriffes. Sie lädt ein, demjenigen zu begegnen, der von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Christus ist derjenige, der das von sich gesagt hat. Also zugespitzt, das Wahre an der Bibel ist die Gotteserfahrung, die dahinter steht. Ja, Gott hat geredet, das ist wahr. Von Urzeiten an bis zuletzt und unüberbietbar in diesem Christus. Die Bibel wurde geschrieben, damit wir uns auf diese Erfahrung einlassen. Lebenselixier ist sie, weil sie von Christus, dem Leben, handelt. Karl Barth, er hat im November 68 in einem seiner letzten Interviews selbst rückblickend auf sein Leben Folgendes gesagt. Das letzte Wort, das ich als Theologe und auch als Politiker zu sagen habe, ist nicht ein Begriff wie Gnade oder Wahrheit, sondern ein Name, Jesus Christus. Meine Theologie lässt sich zusammenfassen mit einem Lied, das ich auf dem Schoß meiner Mutter in meiner Kindheit gelernt habe. Jesus liebt mich ganz gewiss, denn die Bibel sagt mir dies. Amen.